Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Willkommen zu heute Morgen. Es ist 6 Uhr und das sind unsere Themen. Die Fotos bleiben unter Verschluss. Barack Obama will die Bilder des getöteten Osama Bin Laden nicht veröffentlichen. Die Sicherheit in Schweizer AKWs unter der Lupe. Die Aufsichtsbehörde des Bundes präsentiert heute erste Untersuchungsresultate. Und Menschenrechtsverbrechen in Libyen sollen vor Gericht. Der UNO-Chefankläger nennt keine Namen, will aber offenbar gegen Muammar Gaddafi vorgehen. Guten Morgen, im Studio begrüßen Sie Philipp Schapfi und Markus Amrein. Er hat die Nachrichten.
Präsident Obama will keine Bilder von der Leiche des erschossenen Al-Qaida-Chefs Osama Bin Laden freigeben. Eine Veröffentlichung könne zu neuer Gewalt führen und als Propagandamittel missbraucht werden, sagte Obamas Sprecher. Auch Mitglieder der Al-Qaida würden nicht bezweifeln, dass Bin Laden tot sei. Der Chef des Geheimdienstes CIA, Leon Panetta, hatte zuvor erklärt, er halte die Veröffentlichung von Beweisfotos für wichtig. Die Schweizer Grossbank UBS zahlt in den USA 160 Millionen Dollar Entschädigung und Geldstrafe wegen Insiderhandels. Laut dem US-Justizministerium hatten UBS-Angestellte in den Jahren 2001 bis 2006 den Bieterprozess bei Auktionen von Wertpapieren der Bundesstaaten manipuliert. Sie hätten auch Bestechungsgelder bezahlt. Die UBS anerkennt die Schuld ihrer ehemaligen Mitarbeiter, die fragliche Geschäftseinheit bestehe nicht mehr. Im Kanton Neuenburg haben am frühen Abend während 3 Stunden die Notfallnummern nicht funktioniert. Vermutlich wegen Unterhaltsarbeiten im Polizeigebäude von Neuenburg konnten die Polizei über 117, die Feuerwehr über 118 und die Sanität über 144 nicht mehr erreicht werden. Der Streit um die Platzierung von 31 Asylbewerbern in einer Zivilschutzanlage in La Chaux-de-Fonds scheint sich zu entspannen. Das Neuenburger Migrationsamt erklärte am Abend, 12 der Asylbewerber seien nun bereit, die Anlage zu beziehen. In Paris hat die Polizei weit über 100 Personen festgenommen, mehrheitlich Einwanderer aus Tunesien, die in einem besetzten Gebäude wohnten. Die Migranten hätten das Haus mit Unterstützung anarchistischer Aktivisten besetzt. Im Zentrum Kairos ist es nach längerer Pause zu neuen Zusammenstößen zwischen Anhängern und Gegnern des früheren Präsidenten Mubarak gekommen. Dutzende von Menschen wurden verletzt, als beide Seiten sich mit Steinen bewarfen, wie ein Sprecher der Sicherheitskräfte sagte. Die Armee habe die Gewalt beendet. Anhänger Mubaraks forderten am 83. Geburtstag Mubaraks Straffreiheit für ihn. Gegner verlangten daraufhin dessen Hinrichtung. 5 Wochen nach den Wahlen im deutschen Bundesland Baden-Württemberg steht fest, wie die dortige grün-rote Regierung zusammengesetzt sein wird. Der künftige Ministerpräsident Winfried Kretschmann von den Grünen ernannte Parteikollege Winfried Herrmann, einen ausgewiesenen Gegner des Bahnprojekts Stuttgart 21, zum Verkehrsminister. Die Grünen erhalten in der Landesregierung in Stuttgart 6 Ministerien, die SPD 7. Mit Ministerpräsident Kretschmann und dessen Staatsministerin haben die Grünen jedoch die Mehrheit bei Entscheidungen. Die Börsendaten von Thomson Reuters: in New York schloss der Dow Jones Index bei 12.724 Punkten, minus 0,7%. In Japan ist die Börse wegen eines Feiertags geschlossen. Der Dollar wird zu 85,96 Rappen gehandelt, der Euro zu 1,2771 Franken bzw. zu 1,4860 Dollar. Das Wetter heute Donnerstag: in der ganzen Schweiz sonnig bei 20 Grad.
Die Fotos des toten Osama Bin Laden kommen nicht an die Öffentlichkeit. Das hat Präsident Obama entschieden. Die amerikanische Regierung wolle die Aufnahmen nicht wie Trophäen behandeln, sagte der Präsident in einem vorproduzierten Interview, das allerdings noch nicht ausgestrahlt wurde. Die Bilder könnten die Anhänger Bin Ladens zu Gewaltakten provozieren, so Obama. USA-Korrespondent Max Ackermann.
Es ist uns wichtig, dass keine drastischen Bilder in Umlauf kommen von jemandem, dem in den Kopf geschossen wurde, sagte Präsident Obama dem Fernsehsender CBS. Das Interview wird erst am Sonntag ausgestrahlt, aber Regierungssprecher Jay Carney zitierte gestern schon mal daraus.
It is important for us to make sure that very graphic photos of somebody who was shot in the head are not floating around as an incitement to additional violence or as a propaganda tool.
Zwar werde es immer Leute geben, die den Tod von Bin Laden nicht wahrhaben wollten, aber die glaubten auch den Fotobeweisen nicht. Tatsache sei, Bin Laden werde nie mehr auf dieser Erde herumlaufen.
There are going to be some folks who deny it. The fact of the matter is, you will not see Bin Laden walking on this earth again.
Der Entscheid, die Fotos nicht zu veröffentlichen, war regierungsintern umstritten. CIA-Direktor Leon Panetta etwa ging am Dienstag noch davon aus, dass die Bilder freigegeben würden. Im Zeitalter von Internet und WikiLeaks ließen sich solche Informationen eh kaum zurückhalten, argumentiert auch Juan Carlos Zarate vom Zentrum für strategische und internationale Studien. Besser selber die Initiative ergreifen und so die Art der Veröffentlichung mindestens teilweise kontrollieren.
This issue will not go away, and to the extent that a photo eventually makes its way into the public, in some ways the government then has lost control of the narrative.
Die Agentur Reuters hat nach eigenen Angaben bereits Fotos gekauft, die am Tatort kurz nach dem Angriff geschossen worden waren. Darauf seien drei tote Männer zu sehen, offenbar der Sohn und zwei Vertraute Bin Ladens. Diese Fotos könnten im Übrigen weitere Fragen zum Ablauf der Militäraktion aufwerfen. Nachdem immer von Feuergefechten die Rede war, musste Regierungssprecher Carney später zugeben, dass Osama bin Laden unbewaffnet war. Nun sind anscheinend auch auf den Fotos der anderen Toten keine Waffen zu sehen.
US-Präsident Obama reist übrigens heute nach New York, um am Ground Zero Angehörige von 9/11-Opfern zu treffen. Seit der Atomkatastrophe von Fukushima steht die Sicherheit von Atomkraftwerken weltweit in Frage. Auch die Schweizer AKWs stehen unter besonderer Beobachtung. Heute will das ENSI, das Eidgenössische Nuklearsicherheitsinspektorat, die Resultate einer ersten Überprüfung der Sicherheit in den Schweizer AKWs vorlegen. Die Erwartungen an diesen Bericht sind hoch, allerdings gibt es Stimmen, die dem Inspektorat mangelnde Unabhängigkeit vorwerfen. Inlandredaktor Freddy Gasser.
Sind die fünf Schweizer AKWs erdbebensicher und sind sie genügend gegen Hochwasser geschützt? Auf diese Kernfragen will der ENSI-Bericht heute Antworten liefern. Für Erik Nussbaumer, Vizepräsident der Nationalrätlichen Umwelt- und Energiekommission UREC und SP-Nationalrat, müsste die eigentliche Aufgabe des ENSI allerdings noch weitergehen.
Das ENSI hat richtig gehandelt, es hat sofort eine Überprüfung angeordnet. Das ENSI ist jetzt nur noch in der Herausforderung, die richtigen Schlüsse zu ziehen. Und wenn die Schlüsse lauten, wir haben alles im Griff, dann hat man Japan nicht richtig ausgewertet.
Die Katastrophe von Fukushima habe vor allem gezeigt.
Es kann ein Störfall eintreten, der oberhalb und außerhalb der Auslegungskriterien ist. Und das muss dazu führen, dass man vorläufig außer Betrieb nimmt.
Konkret soll das AKW Mühleberg abgestellt werden, findet jedenfalls die Umweltorganisation Greenpeace. Greenpeace-Sprecher Alexander Hauri glaubt aber nicht, dass das ENSI genügend unabhängig sei, um solch einen Schritt zu beschließen. Das zeige nicht nur die Debatte um ENSI-Ratspräsident Peter Hufschmid, sondern
umso mehr als neben der Abhängigkeit, die sich bei Herr Hufschmid gezeigt hat, auch eine Abhängigkeit bei Herrn Prasser, der ebenfalls im Vorstand ist, besteht. Herr Prasser ist Professor an der ETH Zürich und sein Lehrstuhl ist zumindest teilweise durch Swiss Nuclear finanziert. Eine dritte Abhängigkeit ergibt sich da, dass das ENSI direkt an Frau Leuthard, UVEC-Chefin, rapportiert.
Und der Bundesrätin sicher kaum einen derart radikalen Entscheid vorlegen dürfte. Selbst Atomkraftbefürworter wie der Solothurner FDP-Ständerat und Verwaltungsrat des AKW Leibstadt Rolf Bütiker räumen ein, die Glaubwürdigkeit des Nuklearsicherheitsinspektorats sei belastet.
Das ENSI trägt eine Mitschuld an dieser Geschichte und einige Kommunikationsübungen in der jüngsten Vergangenheit war ebenfalls nicht dazu angetan, das Vertrauen in das ENSI zu stärken.
Jetzt aber müsse es zuerst darum gehen, den ENSI-Bericht nüchtern und sachlich zu prüfen.
Die Medienorientierung des ENSI wird von DSV News ab 14.30 Uhr live übertragen. AKW-Sicherheit ist das eine, doch auch um den Stromverbrauch und alternative Energien ist die Diskussion neu entfacht. Wie sieht das in Japan aus? Die Lage im AKW Fukushima ist noch immer nicht unter Kontrolle und in den großen Städten wie Tokio wird täglich der Strom für einige Stunden abgestellt. Ich wollte von unserem Ostasien-Korrespondenten Urs Morf wissen, ob es in der japanischen Politik Zeichen gibt, dass Atomenergie durch andere Energieträger ersetzt werden könnte.
Nicht wirklich, aber das hat wahrscheinlich mehr mit der japanischen Politik und den japanischen Politikern zu tun, weil die sind in einem seltsamen Zustand. Also sie kümmern sich eigentlich im Moment weniger um die Notstände, die die Nation plagen, als um ihr eigenes Schicksal. Sie schaffen es noch nicht mal, sich zusammenzuraufen und eine große Koalition zu gründen, die großen Parteien, um die Katastrophe zu überwinden.
Glaubt denn niemand an die Alternativen oder haben diese alternativen Energien einfach keine politische Lobby?
Die alternativen Energien haben nicht wirklich eine politische Lobby, das ist das Problem. Es gäbe schon alternative Energien. Japan sitzt ja auf einer ganzen Reihe von Vulkanen, man könnte die Geothermie besser nutzen. Japan hat ein riesiges Potenzial noch an Solarenergie auch, das noch nicht ausgeschöpft ist. Und obwohl Japan zu den größten und technologisch fortgeschrittensten Solarenergieherstellern gehört. Und es gibt vor allem im Nordosten oben, also genau da, wo das Erdbeben stattgefunden hat und nachher auch die AKW-Katastrophe, da gibt es auch noch unausgeschöpfte Wasserenergie.
Nun ist der Stromverbrauch in Japan immens. Gibt es nach Fukushima ernsthafte Bemühungen, mit elektrischer Energie haushälterischer umzugehen?
Also wenn Sie mit ernsthaft offizielle Bemühungen meinen, also eben von Politikerseite her nicht wirklich. Es gibt diese Rolling Blackouts, dass man über mehrere Stunden an verschiedenen Orten den Strom abstellt, was sich wirtschaftlich nicht besonders gut auswirkt, vor allem wenn Fabriken davon betroffen sind. Aber es gibt bei den Haushalten, bei den privaten Leuten, gibt es doch einen Fortschritt. Da ist irgendwie das Bewusstsein gewachsen, dass eben mit energiesparsamer umgegangen werden muss. Es gibt viele Leute, die nun einfach gezielt ihre Lichter weniger anstellen und elektrische Apparate ganz abschalten, wenn sie nicht gebrauchen.
Gibt es in Japan denn nach Fukushima inzwischen so etwas wie eine Anti-AKW-Bewegung?
Eine richtige große geeinte AKW-Bewegung gibt es in diesem Sinne noch nicht, aber man muss schon sagen, dass die Proteste gegen die Atomenergie sehr stark gewachsen sind. Also man muss sich vor Augen halten, vor Fukushima nahmen an diesen Protesten, die ab und zu stattfanden, organisiert von der Bewegung, die ursprünglich gegen Atomwaffen eigentlich organisiert wurde, da nahmen jeweils 40 bis 60 Leute teil in Tokio. Und an Ostern bei den Kundgebungen gegen die Atomenergie, da waren es dann doch schon 6000 Personen, die da teilgenommen haben. Und wenn man sieht, was nun mit diesen Leuten ums AKW rum passiert, da ist es leicht, sich auszudenken, dass diese Zahlen noch sehr stark anwachsen werden.
Sagt Ostasien-Korrespondent Urs Moff. Er nennt zwar keinen Namen, aber eigentlich weiß man, wer gemeint ist. UNO-Chefankläger Luis Moreno Ocampo will gegen drei Führungsmitglieder des libyschen Regimes Anklage vor dem Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag in die Wege leiten. Vor dem Weltsicherheitsrat sagte Ocampo, er habe Beweise für gravierende Menschenrechtsverbrechen des libyschen Regimes. Fredrik Steiger.
Schon bisher kritisierte die UNO die Gewalt des libyschen Regimes scharf, doch nun spricht sie erstmals von handfesten Beweisen für Verbrechen gegen die Menschlichkeit. UNO-Chefankläger Luis Moreno Ocampo will in den nächsten Tagen beim Strafgerichtshof in Den Haag gegen drei Individuen internationale Haftbefehle beantragen.
I would request the judges to issue arrest warrants against three individuals who appear to bear the greatest criminal responsibility.
Die Namen verschwieg er, doch offenkundig sind Muammar al-Gaddafi selber und zunächst zwei seiner Söhne gemeint. Später könnten weitere Führungsmitglieder angeklagt werden. Moreno Ocampo beschuldigt Gaddafi, er habe bereits im Februar, also vor dem Eingreifen der NATO, zwischen 500 und 700 friedliche Demonstranten gezielt umbringen lassen. In keinem einzigen Fall sei die Gewalt von den Oppositionellen ausgegangen. Mittlerweile gäbe es Tausende von Todesopfern des Regimes. Weil Gaddafi systematisch seine Verbrechen vertuschte, etwa indem er Leichen von den Straßen und aus Spitälern verschwinden ließ, sei es schwierig gewesen, Beweise zu finden. Doch nun habe er genügend belastendes Material beisammen.
To prove the case, the office has collected different type of evidence. There are at least two eyewitnesses for each incident. documents and in some cases corroboration of details by pictures or videos.
Mindestens 2 Zeugen für jeden einzelnen aufgeführten Fall, dazu Dokumente und in manchen Fällen Fotos und Videos. Der Sicherheitsrat begrüßte in der Sondersitzung Moreno Ocampos Ermittlungen.
Friedrich Steiger. Soweit heute Morgen an diesem Donnerstag, verantwortlich für die Inhalte, dies Wachter am Mikrofon, Philipp Schapfi.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.